Gute Unterhaltung.
Gut informiert.
Von 6 bis 10. Radio Ton. Der Morgen mit Caro und dem Megas.
Wir sind's nochmal, der Megas und die Madeline vom Radio Ton Morgenteam. Ihr genießt gerade irgendwo zwischen Kraichgau und Ostalb ganz entspannt euer Wochenende.
Und wo wir gerade schon bei entspannt sind, ich schlaf morgen auf jeden Fall ein bisschen länger.
Ich hab's befürchtet. Aber das war mein Wetteinsatz bei Willers Wetterwette. Eine Woche ohne Regen, hat die Madeline vorhergesagt.
Und das wurde am Ende nochmal richtig spannend.
Habt ihr Beweise, dass es irgendwo geregnet hat in der Tonregion?
Ein Video vom Alex aus Heidenheim. Nieselregen war darauf zu sehen.
Vielleicht haben wir fast beide gewonnen, aber ja, letztendlich doch habe ich gewonnen.
Alles klar, wir halten mal fest, wir haben eine Gewinnerin.
Yay! Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich mache morgen um 6 den ersten Wetterbericht.
Du kannst mich ja wecken, wenn du fertig bist.
Und wir freuen uns natürlich auf Caro. Die ist nach anderthalb Wochen Abstinenz wieder am Start.
Wenn da jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dann hören wir uns am Montag wieder ganz normal. Das und sehen uns auch.
Ach, wunderschön.
Also, liebe Caro, und dann bis morgen ab 6.
Gute Laune, gute Unterhaltung, gut informiert. Morgen wieder ab 6. Einschalten. Radio Ton. Es ist 9 Uhr. Das Wichtigste für Baden-Württemberg, Deutschland und die Welt. Immer gut informiert. Radio Ton. Die Nachrichten.
Ich bin Dirk Justes. Schon wieder ist in den USA ein Mensch von der Einwanderungsbehörde getötet worden. ICE-Beamte haben in Minneapolis einen 37-jährigen US-Bürger erschossen. Das Heimatschutzministerium spricht von Notwehr. Videos von Augenzeugen belegen das nicht. Die Eltern des Getöteten sprechen von widerlichen Lügen der Trump-Regierung. In Abu Dhabi ist der erste Ukraine-Russland-USA-Gipfel zu Ende gegangen. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von konstruktiven Gesprächen. Kommende Woche soll es weitergehen. Das Treffen wurde von erneuten heftigen russischen Luftangriffen in der Ukraine überschattet. Berufseinsteiger müssen immer länger nach einem Job suchen. Das zeigen Zahlen des Arbeitsministeriums, berichtet das Handelsblatt. Letztes Jahr musste ein Fünftel der jungen Menschen nach der Ausbildung über ein halbes Jahr auf den ersten Job warten. Noch höher waren die Zahlen bei Akademikern. In der Fußball-Bundesliga hat der erste FC Heidenheim eine deutliche Heimpleite kassiert. Gegen RB Leipzig verlor das Schlusslicht mit 0:3. Die weiteren Ergebnisse: Bayern-Augsburg 1:2, Union Dortmund 0:3, Frankfurt-Hoffenheim 1:3, Leverkusen-Bremen 1:0 und Mainz-Wolfsburg 3:1. Der Traum des deutschen Teams von einer Medaille bei der Handball-EM lebt. Auch das zweite Hauptrundenspiel konnte die Mannschaft für sich entscheiden mit 30:28 gegen Norwegen. Der EM-Q-Gastgeber biss sich dabei am deutschen Keeper Andreas Wolf die Zähne aus. Deutschland spielt jetzt noch gegen Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Frankreich.
Radio Ton. Das Wetter vor Ihrer Haustür.
Entschuldigung, die Wetterfrösche streiken. Aktuell liegen mir leider keine zuverlässigen Daten vor. Ich arbeite mit Hochdruck daran, euch in der nächsten halben Stunde mit korrekten Infos zu versorgen.
Radio Ton. Der zuverlässigste Verkehrsservice.
Derzeit liegen uns keine Meldungen vor. Weiterhin eine gute Fahrt. Noch mehr Verkehr ausführlich zum Nachlesen findet ihr auf radioton.de und in unserer App. Radio
Ton. Kirche und Co.
Einen schönen Sonntagmorgen, jetzt ist es kurz nach 9 und hier ist euer Magazin rund um Kirche und Gesellschaft. Ich bin Ralf Schöffmann und zusammen starten wir rein in diesen 25. Januar 2026. Ist euch auch schon mal aufgefallen, wenn man so durch Städte läuft, egal ob Heilbronn, Ellwangen oder in Ulm zum Beispiel, dann gibt es auf dem Boden immer wieder so kleine goldene Quader. Die Rede ist von Stolpersteinen. Sie erinnern an Menschen, die im Nationalsozialismus von den Nazis abgeholt wurden und die meisten wurden auch umgebracht. Was es mit diesen kleinen Denkmälern auf sich hat, das könnt ihr in dieser halben Stunde hören und zwar vom Erfinder der Stolpersteine himself, Gunter Demnig, verrät, warum er das macht.
No expression.
baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Am 27. Januar ist Holocaust-Gedenktag. Dann wird wieder vielerorts an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Das Datum erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz 1945. Erinnern und mahnen, das möchte seit über 30 Jahren auch der Künstler und Aktivist Gunter Demnig. Den Namen werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber sein Projekt kennen viele. Die Stolpersteine. Goldene Quader, die in vielen Städten und Gemeinden vor Häusern zu finden sind, aus denen die Nazis Menschen abgeholt und die allermeisten von ihnen umgebracht haben. Ich habe mich vor der Sendung mit Gunter Demnig und den Stolpersteinen beschäftigt und mich mit ihm unterhalten. Und er erzählt euch jetzt, warum er das Ganze eigentlich macht. Weit mehr als 100.000 Stolpersteine hat Gunter Demnig bereits verlegt. Erinnerung wachhalten, das ist sein Anspruch. Die Namen der Opfer des Nationalsozialismus spielen für Demnig dabei eine zentrale Rolle.
Der Rabbi von Köln hat mir mitgegeben, ein Mensch ist jetzt vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Gegen das Vergessen ankämpfen ist das, was dem Künstler Kraft gibt. Und noch etwas.
Ich habe das Gefühl, dass die Enkel-Urenkel-Generation jetzt auftaucht, davon erfährt und eben wissen will, unsere Familiengeschichte. Woher kommen wir eigentlich? Wo sind unsere Wurzeln? Und was ist passiert?
Antworten Antworten auf solche Fragen gibt denn nicht Arbeit. Denn hinter jedem Stein steht eine Geschichte, die von den Initiatoren vor Ort recherchiert und dokumentiert wird. Akzeptanz musste sich Demnig aber erst erarbeiten. Gerade zu Anfang gab es nicht nur Unterstützung für sein Projekt.
Kam ja oft dieses Argument, man trampelt auf den Menschen rum, wie damals die Nazis auf den Menschen rumgetrampelt haben. Dazu habe ich immer gesagt, die Nazis haben sich nicht begnügt mit rumtrampeln. Sie hatten ein ganz gezieltes Mord, ein Vernichtungsprogramm. Alle 11 Millionen europäischen Juden waren im Visier.
Mittlerweile wird seine Arbeit aber hoch geschätzt und sein Projekt Stolperstein ist bundesweit bekannt. Apropos Stolpern, fällt man da eigentlich nicht hin, Herr Demnig?
Die schönste Definition hat ein Hauptschüler gebracht. Nach einer Verlegung wurde er interviewt. Da sagte er, nee, nee, man fällt ja nicht hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.
Eine echt schöne Erklärung für den Begriff Stolperstein. Wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt oder vielleicht auch selbst aktiv werden wollt, dann schaut doch mal auf der Website des Projekts vorbei. Unter www.stolpersteine.eu findet ihr alle Infos, die ihr braucht. Und ansonsten mal die Augen offen halten. Vielleicht findet ihr auch bei eurem nächsten Spaziergang schon heute Nachmittag durch die Stadt einen Stolperstein. Guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wie gern ihr in alten Briefen lest. Da taucht man ja so direkt immer in die Geschichte ein und liest manchmal auch das ein oder andere Persönliche. Jemand, der das ganz gerne tut, das ist Hubert Wolf. Der kommt aus dem Ostalbkreis. Er ist Kirchengeschichtsprofessor an der Universität in Münster. Und er wertet gerade tausende Briefe jüdischer Menschen aus und auch die dazugehörigen Dokumente. Die stammen alle aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt kurz vor dem Holocaust-Gedenktag am kommenden Dienstag wollen wir mal drüber sprechen. Die Briefe haben nämlich auch mit dem Vatikan zu tun. Das Vatikanarchiv hat sie 2020 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Meine Kollegin Caroline Haro-Knendinger hat sich mit Hubert Wolf über dieses Projekt unterhalten.
Es sind etwa 80 Jahre alte Briefe und für Kirchengeschichtsprofessor Hubert Wolf ein großer Schatz aus der Geschichte. In den Archiven im Vatikan hat sein Team zum Beispiel einen Brief von 1940 gefunden, von einer Stuttgarterin.
Elisabeth Einstein-Gerstmann kommt aus einer wirklich sehr angesehenen jüdischen Familie in Stuttgart. Und jetzt schreibt sie dem Papst und sagt, ich brauche in Devisen $209 für eine Passage auf einem Schiff in die USA.
Elisabeth Einstein-Gerstmann schreibt damals aus Verzweiflung. Ihre jüdische Familie wird, wie viele im Nationalsozialismus, in die Enge gedrängt. Was wird damals dann aus dem Bittbrief an den Papst? Der Rottenburger Bischof unterstützt die Bitte und es hilft erstmal.
In Rom sagt man, wenn der Bischof das will, dann wollen wir der Frau helfen. Man denkt jetzt, alles wunderbar, die kriegt das Geld und kann das Visum kriegen, Schiffspassage. Und dann werden die Unterlagen in Rom verschlammt.
Im Vatikan kümmert man sich zu spät um diese $209. Am Ende überlebt von der Familie nur ein Sohn den Holocaust. Solche Geschichten jüdischer Familien macht das Forscherteam sichtbar und was der Papst und seine Mitarbeiter im Vatikan unternommen haben.
Hinter die hohen Mauern des Vatikans zu gucken, was weiß der Papst eigentlich vom Holocaust, wann und wie geht man mit diesen einzelnen Bittschreiben eigentlich um?
Etwa 10.000 Bittbriefe an den Papst untersucht sein Team. In ihnen stecken persönliche Lebensschicksale.
Ja, von jüdischen Menschen, die zum Beispiel um ein Visum oder ein Versteck gebeten haben im Nationalsozialismus. Und das ist umso spannender, weil der Papst damals sich öffentlich nicht deutlich gegen die Verbrechen gegen Juden und Jüdinnen positioniert hat. Wenn euch das Projekt interessiert, schaut doch mal auf die Homepage von Asking the Pope for Help oder ihr könnt auch das Buch lesen von Hubert Wolf, Die geheimen Archive des Vatikan heißt es. Und immer mal wieder werden auch Nichtwissenschaftler gesucht, wenn sie eine Sprache zum Beispiel gut können, die für eine Übersetzung aus dem Ungarischen oder Italienischen benötigt wird. Mehr dazu findet ihr auch auf der Homepage unter dem Stichwort Citizen Scientists.
Laut, ehrlich, handgemacht. Kultrock bei Radio Ton.
I've been dreaming.